Ja, ihr lieben Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mal hier sein darf, kurz vor der Weihnachtszeit, genau wie im vorigen Jahr. Aber im vorigen Jahr hatte ich die Botschaft vom Stern von Bethlehem, wer sich daran noch erinnern kann. Heute will ich Fortsetzung machen in der Betrachtung zum Epheserbrief. Und es hat mich schon bewegt in der Einleitung heute, wie das auch berichtet wurde von Nordkorea. Diese gequälten Menschen in den Arbeitslagern, das kann man sich nicht vorstellen, bitten dafür, dass der sie quält, dieser brutale Diktator, dass wir für ihn beten sollen. Und sie das sicherlich auch tun. Das ist schon ein Zeugnis. Auch für uns Christen, die wir uns manchmal so schwer tun, für unsere Regierung einzutreten und nur Verachtung für die Regierung übrig haben und über die Regierung schimpfen. Es ist Gottes Wille, dass wir für die Regierenden auch beten. Und ich denke, die Christen in Nordkorea haben uns da einiges zu sagen, wenn sie das von uns so erbitten, dass wir das tun. Sie müssen was haben, was wir nicht haben und was andere auch nicht haben. Und wenn ich auch an Paulus denke, über Paulus war ja heute schon die Rede im Philipperbrief, freut euch, allemal sage ich immer wieder, freut euch. Der Mann hat im Gefängnis gesessen. Er hatte die allerwidrigsten Umstände, die man sich nur vorstellen kann und sagt, freut euch alle Wege. Da muss etwas sein zur Freude, was etwas ganz Besonderes ist. Und wenn ich heute uns den Text lesen möchte aus Epheser, dann wollen wir auch auf dieses Thema noch einmal zurückkommen. Ich lese uns den Text für die heutige Betrachtung aus Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Und zur Schriftlesung bitte ich, dass wir aufstehen. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Soweit Gottes Wort. Lieber Herr, wir kommen zu dir und bitten dich, dass du uns dieses Wort aufschließt durch deinen guten Heiligen Geist. Wir bitten dich, lieber Herr, dass du uns etwas von diesem Geheimnis aufschließt, auch für unser ganz persönliches Leben, was Versöhnung eigentlich bedeutet, was Gemeinschaft mit Gott und Ewigkeit bedeutet. Ach, lieber Herr, wir können es ja von uns aus nicht verstehen, aber wir dürfen dein Wort annehmen, dass du es uns heute schenken möchtest für unser Leben, ganz besonders jetzt in dieser Weihnachtszeit. Danke, Herr, dass du uns ganz neu durch dein gutes Wort segnen willst und dass du zu uns sprechen willst. Gib uns jetzt inneren Frieden zum Hören auf dein gutes Wort und bewahre mich davor, Herr, eigene Gedanken einzubringen, sondern gib es mir einfach, Herr, durch deinen guten Heiligen Geist Worte zu sagen, die dein Wort beinhaltet und die du gesagt haben willst. Bitte hilf mir dabei und segne uns alle jetzt vor deinem Angesicht. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben. Aus größter Entfremdung zu innigster Gemeinschaft. Wir als Christen, gerade wenn wir länger zur Gemeinde dazugehören und wenn wir schon lange zu Jesus gehören, haben manchmal so das Problem, mit dieser Freude umzugehen und diese Freude praktisch werden zu lassen in unserem Alltag. Woran liegt das? Wir haben manchmal Not, diese Freude einmal zu haben überhaupt und sie dann auch ausdrücken zu können. Und wir stimmen oftmals ein in das Jammerlied, in das Klagelied über Stress zu Weihnachten, über Essen und dies und jenes und noch was. Aber die Freude, von der Paulus auch spricht, die kommt nur ganz wenig und sehr selten durch uns rüber. Ist das so? Oder übertreibe ich? Woran liegt das? Ich glaube, diese Freude können wir als Christen nur für unsere Mitmenschen haben, wenn wir auch wirklich begriffen und verstanden haben, dass wir aus der schlimmsten Dunkelheit kommen, aus der größten nur denkbaren Gottesferne kommen, aus der tiefsten Sünde. Und manchmal begreifen wir das gar nicht mehr und verstehen das gar nicht mehr. Wir sind doch gut. Wir sind doch gar nicht so schlecht wie die anderen. Und dieser Gedanke des Pharisäers, der im Tempel sagt, Vater, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser, der kommt uns doch manchmal auch so ein ganz klein bisschen und ganz vorsichtig. Natürlich sprechen wir das vor lauter Demut nicht aus, aber wir denken es sehr oft. Wir denken es sehr oft, wenn wir an dem armen Bettler vorbeigehen, der in der Kröpliner Straße in Rostock zum Beispiel da sitzt auf den Knien und da seine Blechbüchse hochhält. Da denken wir doch schon ein klein bisschen was anderes, sind wir doch schon. Ne? Und dieses Denken, mehr zu sein als der andere, dieses Denken, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht, Gott kann sich eigentlich über mich freuen. Dieses Denken ist die Ursache dafür, dass wir nicht mehr begreifen und verstehen, dass wir eigentlich alle nur gerettete Sünder sind. Wir sind alle nur Sünder und gerettet von Christus. Und wir haben keinen höheren Stand als irgendjemand anders. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Vor Gott sind alle Menschen Schuldner. Keiner ist gerecht. Auch nicht der Frömmste. So sagt es Gottes Wort. Und wenn wir das nicht neu verinnerlichen und neu begreifen und neu verstehen, dass wir im Grunde genommen nicht besser sind als unser Mitmensch, der Gott nicht kennt und der in völliger Dunkelheit lebt. Solange wir das nicht verstehen als Christen, solange werden wir nicht die innige Freude haben aus der Gemeinschaft mit Jesus und dann auch dem anderen helfen können, dieses Licht des Lebens zu entdecken. Wir haben in den Versen 1 bis 10 in der vorigen Predigt von der Errettung und Erhöhung gesprochen. Da hat Paulus auch schon diesen Spannungsbogen aufgebaut. Und jetzt im Kapitel 2 ab Vers 11, was ich gerade vorgelesen habe, da kommt dieser Spannungsbogen nochmal aus der Gottesferne, aus der Dunkelheit in die Gemeinschaft. Beides, aus der Gemeinschaft, aus der Dunkelheit zu kommen, in die Gemeinschaft Gottes versetzt zu werden, ist ein wirkliches Meisterwerk Gottes. Das kann nur er. Und das ist nicht nur Erlösung, das gipfelt, so habe ich es ja gelesen im Vers 22, dann in dem Tempel, in dem Gott wohnt. Dieser Tempel, dieser Bau wächst, der Gemeindebau wächst in der Ewigkeit zu einem Tempel, in dem Gott selbst wohnt. Stellt euch das mal vor. Du und ich, wir sind dazu berufen, dass Gott in uns wohnt in Ewigkeit. Und Paulus sagt aber immer wieder, das wird nur geschehen können, wenn wir wirklich verstehen, wo wir herkommen. Von größter Entfremdung zur innigsten Gemeinschaft. Und ich will mal gleich vorausschicken, auch mit Israel. Das Thema Israel wird heute von mir in diesem Text durch dieses Wort auch mal thematisiert. Wir müssen als Christen auch darüber nachdenken, wie wir zu Israel stehen. Dieses Verstehen des Herausgerissenseins aus der Dunkelheit in das Licht bedeutet Versöhnung zwischen Mensch und Gott und bedeutet gleichzeitig auch Versöhnung zwischen Mensch und Mensch. Versöhnung zwischen Mensch und Gott kann niemals getrennt werden von der Versöhnung zwischen Mensch und Mensch. Die Juden, von denen heute auch noch öfter die Rede sein wird, das Volk Israel, waren das erwählte Volk Gottes. Sie sollten das Licht der Nationen sein. Das war ihre Berufung. Aber sie verstiegen sich in Überheblichkeit gegenüber den anderen Völkern. Hund und Heide war ein Begriff für die Juden. Das war identisch. Wir wissen das aus dem Evangelium. Die Heiden andererseits, Römer und Griechen, schauten mit unendlich wegwerfender Verachtung, ja mit Hass auf das Judentum als die Schande des menschlichen Geschlechts. Hass und Hetze, beißender Spott, zum Beispiel römischer Schriftsteller wie eines gewissen Tacitus, und schlimmste Verleumdungen wie Menschenschlachtungen und Kannibalismus, was man den Juden, den Israeliten vorwarf, führten schon im Jahre 38 zur Ermordung zigtausender Juden in Ägypten. 6 Jahre nach dem Kreuz Christi, als die Juden riefen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, 6 Jahre danach gab es schon das erste schwere Pogrom, die erste Judenverfolgung in Ägypten. Es bestand schon damals im Altertum zwischen Juden und Heiden ein abgrundtiefer Hass und eine Verachtung, die wir gar nicht uns vorstellen können. Und zwar gegenseitig. Die Juden verachteten die Heiden, indem sie sie als Hunde bezeichneten, und die Heiden verachteten die Juden, indem sie diesen Hass auch ausdrückten. Und in diese Situation, ihr lieben Freunde, ihr lieben Geschwister, in diese Situation sollte das neue Evangelium von Christus eingeführt werden. Das war die geschichtliche Situation, der Hintergrund, der damals den Aposteln, den Propheten und auch unserem Apostel Paulus vor Augen standen. Und so müssen wir diesen Bibelabschnitt verstehen, den wir vorgelesen haben. Juden und Heiden waren sich tiefstgründig verhasst. Aber Juden und Heiden waren auch gleichermaßen sündig und schuldig vor Gott. Wenn auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Paulus drückt das im 1. Korinther 1 so aus. Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Heiden, den Nationen, eine Torheit. Das war die Situation zum Evangelium in der damaligen Zeit. Menschlich gesehen eine hoffnungslose Situation. Ja, total absurd. Keine Chance für die Versöhnungsbotschaft von Christus. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Keine Chance, menschlich gesehen. Und deswegen sagt Paulus im Vers 11, daran gedenkt. Und so fängt der Abschnitt heute an. Daran denkt, an diesen geschichtlichen Hintergrund denkt. Ohne Christus, ohne Gott, ohne Hoffnung. Genau das war die Situation damals der Menschheit. Und das ist genau die Situation auch heute. Auch 2000 Jahre nach dieser Zeit ist das genau die gleiche Situation, nur sind inzwischen 2000 Jahre vergangen. Die Heiden wussten und wissen nichts von einem Christus. Und das sehen wir auch ganz deutlich, wenn wir über die Weihnachtsmärkte gehen, das ja eigentlich ein christliches Fest ist. Findet ihr noch irgendwo eine Krippe? Nicht mehr. Da geht es nur noch um Buden, um Essen, um dies und jenes, um Musik, um Lärm, um Rummel und um Vergnügen und um nichts anderes mehr. Eigentlich ist das Weihnachtsfest ein heidnisches Fest geworden. Und es ist ja auch wohl so damals vorgesehen gewesen, als irgendein Papst oder ein Kirchenfürst dieses Weihnachtsfest auf das Sonnenwend festgelegt hat, damit die Christen endlich auch die Chance hatte, das Sonnenwendfest zu feiern. Eigentlich ist das Weihnachtsfest ein heidnisches Fest. Dass wir als Christen da noch an die Geburt Jesu denken, gut, das ist noch die Situation, in der wir sind, weil wir wissen um diese Sache, aber wir wissen ja ganz genau, Christus ist nicht um diese Zeit geboren, sondern die geschichtliche Forschung hat ergeben, Christus ist mit Sicherheit zu einer anderen Zeit geboren und nicht um diese Zeit. Die Juden kannten Jesus, sie kannten sein Wort, sie kannten seinen Anspruch auf die Erfüllung des prophetischen Wortes, aber sie stießen ihn zurück. Und deswegen sagt Jesus auch in Johannes 15, Vers 24, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und sie haben gehasst sowohl mich als auch meinen Vater. Welch ein Jammer, welch eine Not. Kein Christus, Heiden und Juden verloren, gottlos, sündig, schuldig vor Gott. Was war die Folge über die Jahrhunderte und Jahrtausende? Kriege, Leid, Hunger, Seuchen, Elend, Pogrome, Gaskammern und so weiter. Das ist die Welt ohne Christus, ohne Gott, ohne Hoffnung. Das und nichts anderes. Da ist sie ungeschminkt und offensichtlich für jeden, der es sehen will. Und wir, sagt Paulus, waren ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Keine Nation hatte einen so persönlichen Gott wie Israel. Keine Nation hatte Propheten, die im Namen und im Auftrag Gottes geredet hatten, in Vollmacht. Und das erfüllte sich, was sie sagten, weil sie nämlich Gottes Wort sagten. Keine Nation hatte Bündnisverheißungen und eine lebendige Hoffnung auf die Lebensvollendung, so wie Israel. Die Heiden hatten Götter und Götzen in unendlicher Menge, Wahrsager, Zeichendeuter, Dichter und Denker, wie in der heutigen Zeit, in Hülle und Fülle. Und alle Hoffnungen, die die Menschen auf diese Menschen gerichtet haben, die Führer und die Leiter, die Götter und die Götzen, die Dichter und die Denker, machten sich immer an Menschen und an ihrem Wort fest. Und deswegen waren sie immer zum Scheitern verurteilt. Weil hinter Menschen nicht die Lehre von Menschen, der Geist von Menschen, sondern der Geist von Dämonen und von verführerischen Mächten steckte. Immer. Und deswegen mussten alle Glaube an Menschen, an Ideologien, an Losungen, an Verführungskünste immer auch zum Chaos und zum Scheitern führen. Ja, ein schlimmes, dunkles Bild, was ich da malen muss, ne? Was das Wort Gottes sagt. Alles hoffnungslos verloren. Das müssen wir uns vor Augen stellen, ihr lieben Geschwister. Und dann kommt aber im Vers 13, und das ist ja das Wunderbare, jetzt aber in Christus Jesus. Und jetzt kommt wieder, wie beim vorigen Text auch, Gottes großes Aber. Hoffnungslosigkeit, Verlorenheit ist bei Gott nie das letzte Wort. Schicksalsschläge, Nöte, Krankheiten, Probleme sind bei Gott nie das letzte Wort. Der Herr hat immer einen Weg. Das galt damals in dieser hoffnungslosen Situation. Und das gilt heute für dich und für mich ganz persönlich. In deinem Leben, was du gerade erlebst, wo es dich gerade bedrängt, wo du gerade nicht schlafen kannst, wo du gerade leidest, da hat der Herr für dich eine lebendige Hoffnung, weil er auch durch dieses Wort heute in dein Leben ein großes Aber spricht. Die Hoffnung Israels, der Messias, war und ist die einzig wirkliche Hoffnung der gesamten Menschheit. Jesus Christus, die Botschaft von der Erlösung, ist der Retter der Welt und der Befreier Israels. Und deswegen kann Paulus auch sagen, ihr aus den Heidenvölkern seid nahegebracht durch das Blut des Christus. In der Opfervorschrift für Israel hat das Blut eine ganz besondere Rolle. Gott, der Herr, definierte das Blut als den Sitz der Seele. Und deswegen war es Israel in seinen Opfervorschriften auch vorgegeben, Opfertiere und Tiere, die zum Verzehr genutzt wurden, ausbluten zu lassen. Das heißt, das Blut musste vollständig ausfließen lassen. Musste man vollständig ausfließen lassen. Und war auch nicht zum Genuss geeignet und vorgesehen. Weil das Blut grundsätzlich nach der Definition der mosaischen Vorschriften der Sitz der Seele war. Vergossenes Opferblut, das wissen wir aus dem Alten Testament, bewirkte damals nach dem Willen Gottes, nach den mosaischen Geboten, eine vorübergehende Sühnung der Schuld. Das heißt, der hohe Priester hatte einmal im Jahr die Aufgabe, für sich zunächst, dann für das ganze Volk Versöhnung darzubringen. Am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, brachte er einmal in das Allerheiligste das Blut. Und trotzdem sagt der Hebräerbrief uns, der neue Bund steht viel höher. Das Blut Christi ist mit dem Blut der Opfertiere überhaupt nicht mehr vergleichbar. Hebräer 9 heißt es, nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist Christus ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Das Blut Jesu Christi ist das universelle Heilmittel für die gesamte Schöpfung. Wir aus den Heidenvölkern, und wir sind ja alle Heiden, keiner von uns ist Jude oder Israeli, kennen die Opfervorschriften nicht aus eigenem Erleben. Und jeder, der hier zum Gottesdienst kommt oder der hier auch schon länger da ist, oder als Gast und Freund hierher kommt, den mutet das vielleicht ganz eigenartig an. Was haben die ständig mit dem Blut? Ist ja furchtbar, ist ja unästhetisch. So könnte man denken. Das ist aber so, weil wir fremd sind den Bündnissen, die Gott mit Israel geschlossen hat. In Israel war das eine Selbstverständlichkeit, dass das Blut der Tiere zur Erlösung für das Volk da war. Die kannten das von klein auf. Wir als Christen kannten das nicht und kennen das nicht. Aber es ist uns in der Schrift ja so gegeben. Und deswegen mutet uns das auch sehr, sehr eigenartig an. Denn wir waren fremd den Bündnissen. Das ist das Kennzeichen der Menschen aus den Heiden. Fremd den Bündnissen, fremd der Offenbarung, fremd dem Gott Israels. Und dieses Fremdsein ist verändert worden in ein Nahegebrachtsein. Nahegebracht dem Bürgerrecht Israels. Nahegebracht den Bündnissen der Verheißung. Nahegebracht der Hoffnung zum Leben. Nahegebracht dem Gott und Schöpfer der ganzen Menschheit, des gesamten Universums. Aus dem Fremdsein von Natur aus ist ein Nahegebrachtsein geworden. Hier haben wir es wirklich mit einem Paket zu tun. Wir können nicht zu Gott kommen, ohne den Bündnissen Israels nahegebracht zu sein. Funktioniert gar nicht. Israel und Gottes Weg mit diesem besonderen Volk ist da grundsätzlich eingeschlossen. Der wirklich im Glauben steht und Gottes Wort ernst nimmt, kann Israel und die Juden verachten. Niemand. Dann hast du deine Bibel noch nicht gelesen. Wenn der Israel noch ein rotes Tuch ist und du auf die Medienmache und auf die Meinungsbildung der Medien reinfällst und Israel vielleicht verachtest oder verlachst. Israel ist Gottes auserwähltes Volk, trotz alledem. Und Vers 14 sagt er dann ganz klar zu uns, Paulus, durch den Heiligen Geist, er hat aus beiden eins gemacht. Wer sind die beiden? Habt ihr darüber mal nachgedacht, wer die beiden sind? Israel und die Gemeinde. Das sind die beiden. Israel und die Gemeinde sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Allerdings hat Israel ältere Rechte. Römer 11 sagt Paulus über die Erwählung und Errettung Israels ganz wichtige Dinge, solltet ihr mal lesen. Er bezeichnet Israel als den edlen Ölbaum. Und die Heiden, die zum Glauben kommen, das sind die wilden Ölbaumzweige, die eingepfropft sind in den edlen Ölbaum. Ein sehr lehrreiches Beispiel, wie wir uns sehen sollten. Kein Grund zur Verachtung für Israel. Kein Grund, dieses Volk nicht zu lieben. Und deswegen sagt der Psalm 122, Vers 6, bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll wohlgehen denen, die dich lieben. Möchtest du gerne ein Leben haben im Wohlergehen? Ja? Dann bitte für den Frieden Israels, sagt der Psalm. Dieser Psalm gilt heute noch genauso, wie er damals galt. Wenn wir für Jerusalem eintreten und Frieden für Jerusalem erbitten, und Frieden in Jerusalem ist ja alles andere als selbstverständlich, bei den Raketen, bei den Feinden rechts und links und oben und unten, die alle nur darauf warten, Israel ins Meer zu jagen. Ja, ist selbst alles andere als selbstverständlich, dass Jerusalem Frieden hat. Bitte für den Frieden. Gott steht zu seinem Wort. Probier es aus, ob es dir dann gut geht, ob der Herr dich liebt und deine Probleme löst. Ich denke, er wird sein Wort erfüllen. Und dann ist es uns in den Versen 14 bis 18 ganz deutlich gesagt. Er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat und die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, das heißt durch sein Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Frieden, Aufhebung von Feindschaft und Trennung, Antisemitismus, Antizionismus, eine Anti-Israel-Einstellung, wie sie in der UNO praktiziert wird, alles das hat für uns keine Relevanz. Wir sind von Gottes Wort aufgefordert, durch Gottes Wahrheit für Israel einzutreten. Und das gelingt nicht von uns aus, sondern nur durch das Blut Jesu. Nur Christus kann in uns diese Bereitschaft wecken, Versöhnung auch mit Israel zu haben, im Herzen, in den Gedanken, in unserer Auffassung und in unseren Gebeten für Israel einzutreten. Das Blut Jesu stiftet nicht nur Vergebung und Einheit des alt- und neutestamentlichen Gottesvolkes, sondern auch Versöhnung in der Schöpfung Gottes und zwischen Mensch und Mensch. Christus bewirkt Frieden in uns, in der Gemeinde sowieso, wie unterschiedlich wir auch sind. Wir sind alles nur gerettete Sünder. Und Unfrieden in der Gemeinde kann nur damit zusammenhängen, dass das Kreuz Christi dich noch nicht zur Buße führen konnte, dich noch nicht in die Demut leiten konnte. Zank und Streit in der Gemeinde ist völlig ausgeschlossen, wenn das Kreuz Christi und die Versöhnung durch Jesus Christus ihr Werk an dir und an dem anderen tun kann. Und das gilt natürlich in der Gemeinde sowieso, aber es gilt auch zum Gottlosen, so viel an dir liegt. Versöhnung mit jedem Menschen zu haben, ist ein Ergebnis des Kreuzes Christi. Christus kam auf diese Erde, um für jeden Menschen zu sterben, aus Liebe. Und wenn du sagst, du hast Gott lieb, du hast Christus lieb, dann kannst du einen anderen Menschen nicht mehr hassen. Auch nicht mehr ablehnen. Auch nicht mehr verachten. Das ist alles nur eine andere Form des Hasses. Sondern dann ist wirklich Bereitschaft zur Versöhnung da, auf den anderen zuzugehen, zu erkennen, dass ich auch nicht mehr bin als der andere. Ich bin nur errettet. Der andere ist nur noch nicht errettet. Sünder sind wir beide. Errettete Sünder und die anderen sind verlorene Sünder. Das Kreuz richtet das Fleisch und in dem Maß, wie das Kreuz dieses Werk in uns tun kann, ist das Ergebnis Friede untereinander. Dieser Friede ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg und Streit, sondern schafft eine organische Einheit, so wie es hier steht. Einen neuen Menschen, Vers 15. Wir kannten damals als Jugend dieses herrliche Jugendlied, Christus ist der erste neue Mensch der neuen Welt. Ich weiß nicht, wer es noch kennt. Ich war ja auch mal Jugend, ich war nicht immer Großvater, ich war auch mal Jugend. Und da haben wir dieses Lied gerne gesungen. Christus ist der erste neue Mensch der neuen Welt. Und um diesen Menschen geht es, um die neuen Menschen der neuen Welt. Und wenn wir uns Christen nennen, dann sind wir wie Christus, der zweite, der dritte und der 91. neue Mensch in Christus. Sonst dürften wir uns nicht Christen nennen. Denn wir haben unseren Namen von Jesus Christus. Die ganze Gemeinde, Juden und Heiden, werden von Paulus als ein neuer Mensch der neuen Welt gesehen. Und dieser neue Mensch, diese beiden Seiten der einen Medaille, sind Juden und Heiden in einer Einheit. Und dieser neue Mensch hat nur ein Haupt, und dieses eine Haupt ist Jesus Christus. Und bestimmt sowohl die einen als auch die anderen. Und auch ein Jude wird nicht errettet, ein Israeli wird nicht errettet, außer durch Jesus Christus. Er geht mit seinem orthodoxen Glauben genauso in die Hölle wie ein Heide mit seinem Götzendienst. Ein orthodoxer Jude, der Christus nicht will und nicht annimmt, wird genauso verloren gehen wie ein Heide, der dem Wohlstand und dem Lebensstandard frönt. Und beide haben in Christus Zutritt zum Vater. Die Ewigkeitstore haben sich geöffnet, der Weg zum Vaterhaus ist frei, dank der versöhnenden Wirkung des Blutes Christi. Wir sind aber nicht nur erlöst, wir sind nicht nur befreit, sondern wir sind auch Mitbürger der Heiligen, so sagt es Vers 19, und Gottes Hausgenossen. Könnt ihr euch das vorstellen, Gottes Hausgenossen zu sein? Wir reden manchmal so dahin, ja, wir sind Kinder Gottes, ja. Kinder Gottes sind Hausgenossen Gottes. Wir gehören zum Haushalt des Allerhöchsten. Unser himmlisches Zuhause ist das ewige Vaterhaus, so sagt es Jesus in Johannes 1, in Johannes 14, 1 bis 3. Ich komme, um euch ins Vaterhaus zu holen, in den Haushalt Gottes, des Schöpfers, mit dem wir von Angesicht zu Angesicht einmal kommunizieren werden. Gott, der Schöpfer, Christus, der ewige Gottessohn. Auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Gottes Wort ist die Grundlage für die Existenz der Gemeinde. Ganz allein. Ausschließlich Gottes Wort. Die Lehre der Apostel und Propheten. Nichts dazu. Auch keine Heiligen. Auch keine Bilder. Auch keine Kerzen. Auch kein Altar. Nichts dazu. Rettung schafft ganz allein Christus. Nichts dazu. Gar nichts. Auch nicht Gefühl. Auch nicht Weihnachtsstimmung oder irgendwas, Glockenläut. Nichts dazu. Und auch nichts abtun davon. Wehe denen, die Gottes Wort schmälern, die bestimmte Dinge weglassen oder nicht glauben oder auch nicht verkünden. Christus ist der Eckstein. Fundament, Eckstein, Schlussstein, alles ist richtig. Jesus Christus ganz allein. Und wenn Jesus Christus der Eckstein, der Grundstein ist, dann kann der Tempel wachsen. Dann wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel, zur Wohnung Gottes im Geist. Und dann heißt es in einer anderen Form des Ausdrucks in Offenbarung 21,3, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott inmitten seiner Schöpfung. Das ist die Sehnsucht, die Christus hat, als er gesagt hatte, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Und das ist die Sehnsucht, die allen Menschen im Grunde genommen ins Herz gelegt ist. Sehnsucht nach Leben, Sehnsucht nach Erfüllung, Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Liebe, nach Wärme, nach Hoffnung. Nur die Menschen suchen es an der verkehrten Stelle. Aber alle Menschen haben im Grunde genommen diese Sehnsucht. Und wir wissen, wo diese Sehnsucht in Christus zu erfüllen geht. Und deswegen haben wir die Aufgabe, unseren Mitmenschen die Erlösung zu sagen, im Auftrag Gottes, ihnen zu sagen, Christus ist die Erlösung für dich. Christus bedeutet Hoffnung, Christus bedeutet Leben und das dürfen wir ihnen vorleben. Und wenn sie uns dann fragen, warum lebst du denn anders, warum redest du nicht vom Stress zu Weihnachten und nur vom Essen, dann dürfen wir ihnen sagen, weil wir viel mehr haben, nämlich die Erlösung in Christus. Und dann, wenn sie uns fragen, dürfen wir gerne ein Zeugnis geben. Gott segne uns dieses Wort, auch gerade jetzt in der Weihnachtszeit, dass wir die Botschaft des Lebens unseren Mitmenschen nicht schuldig bleiben. Amen.